Glückselig sein oder Glück haben? Wenn man die meisten Menschen fragt, was im Leben zählt, würde man bei uns in Europa hören, glücklich sein. Was kann man da unternehmen? Eine Möglichkeit ist, Lotto zu spielen. Und mit etwas Glück wird man vielleicht glücklich. Andere Menschen würden sagen, nicht zu leiden, dann bin ich glücklich. Gesund sein. Andere hingegen würden sagen, eine Familie haben, dann wäre ich glücklich. Und wieder andere, reisen und neue Kulturen kennenlernen, da wäre ich glücklich. Glücklich zu sein, fröhlich zu sein, Freude haben, wir haben es gelesen im Psalm 1, das ist biblisch. Jesus sprach von der Freude. Eine Freude, die nicht von Lottozahlen abhängig ist, auch nicht von unserer Karriere, von unserem Familienverhältnis, von unserem Reisebudget oder auch von unserer Gesundheit. Gott ist ein Gott der Freude und er möchte, dass auch wir Freude haben. Sind wir Christen dafür bekannt, freudige Menschen zu sein? Laufen neue Besucher in die FWG Aarau und sagen sich, ich habe zwar nicht alles verstanden, aber ich habe die Freude der Menschen gespürt. Wieso bist du heute Morgen hier? Brauchst du ein bisschen Glück in deinem Leben? Oder bist du hier, weil du schon glücklich bist? Bist du hier, weil Gott ein bisschen nachhelfen muss, mit ein bisschen Glück in der Liebe, ein bisschen Glück in der Karriere? Ein bisschen Glück bei der Prüfung morgen. Oder bist du heute Morgen hier, einfach weil du Gott sagen möchtest, ich bin glücklich, danke Gott. Wir sehen, das sind Fragen, die wir uns stellen müssen, täglich auch. Und Jesus redet in den Seligpreisungen, im Kapitel 5 des Matthäus-Evangelium, redet er darüber. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, was glückselig bedeuten könnte. Ich lese aus Matthäus 5 die Verse 1 bis 12. Als Jesus aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das ist Jesus, der Anfang der Bergpredigt. Und wir merken, das Publikum besteht aus drei Gruppen. Die erste Gruppe ist vielleicht ganz klar, das sind die Jünger. Sie haben entschieden, Jesus nachzufolgen. Sie wurden von Jesus gerufen und sie sind diesem Ruf gefolgt. Ihnen sind diese Seligpreisungen in erster Linie zuzuschreiben. Wir haben dann auch eine große Menschenmenge. Neugierig wollen sie mehr von Jesus hören. Was ist denn der Unterschied in Bezug auf die damaligen Lehren? Was hält er von den Römern? Glaubt er, die Tora sei noch gültig? Wie interpretiert er sie? Aber allen voran will die Menschenmenge eines sehen. Noch mehr Wunder. Noch mehr Wow. Noch mehr vielleicht Unterhaltung. Noch mehr, wo man nachher darüber reden kann im Dorf. Das ist die Menschenmenge, neugierig, aber noch nicht entschieden. Und wir haben eine dritte Gruppe, die kommt jetzt hier nicht so hervor, aber wenn wir weiterlesen, das sind die Pharisäer, die Gelehrten. Sie haben die Religion und auch das Volk unter ihrer Kontrolle. Und auch sie sind vor Ort. Und sie hören Jesus ganz genau zu, ganz genau. Sie möchten kein Detail verpassen. Im Gegenteil, jedes kleine Detail könnte entscheidend sein, um Jesus endlich zu verhaften. Das ist ihre Motivation, Jesus nachzufolgen. Das ist ihre Motivation, ganz genau zuzuhören. Sie wissen schon, wie es läuft. Jesus kann nur etwas falsch machen, wenn er redet. Und Jesus möchte auch sie einladen. Er spricht sie ein bisschen direkter an, wenn wir die Bibel lesen. Denn sie wissen ja schon, was in der Bibel steht. Sie müssen nur wachgerüttelt werden. Hier ist es nicht mehr eine Frage der Lehre, sondern eine Frage der Hingabe, der Demut. Ich möchte dich fragen, wo bist du, wenn wir an diese drei Gruppen denken? Jetzt, wenn du seit kurzem hier bist oder das erste Mal vielleicht hier in die FEG Aarau gekommen bist, dann bist du vielleicht in der großen Menschenmenge. Du fragst dich, was passiert hier überhaupt? Und das ist gut. Neugierig sein, das ist gut. Viele von euch sind hier zu Hause in der FEG Aarau. Sie kommen regelmäßig. Sie sind Jünger, Nachfolger. Sie gehen zu Jesus hin und möchten ihm zuhören, seine Lehre. Aber ich erwische mich selber manchmal, obwohl ich ein Jünger bin, dass ich mich in der dritten Gruppe befinde. Ich gehe hin zu Jesus und sage, wie Jesus meine Probleme doch lösen könnte, sollte oder eben müsste. Ich weiß es, ich habe ja die Bibel studiert. Ich habe den Vers ja verstanden, Jesus, jetzt musst du es doch machen. Manchmal erwische ich mich eben in dieser dritten Gruppe und denke, dass ich Jesus korrigieren möchte und dass ich der Lehrer bin und er muss dann meine Befehle ausführen. Wo bist du? Bist du ein Jünger? Bist du neugierig oder bist du eben ein Lehrer? Und ich möchte dich einladen, ein Jünger zu sein, der Jesus nachfolgt. Jesus wird Rabbi genannt. Rabbi heißt Lehrer zu Deutsch. Und Jünger hingegen, das meint hauptsächlich ein Schüler. Aber mir gefällt es besser, von Lehrmeister und Lehrling zu sprechen. Wir gehen nicht zu Jesus in die Schule, oder? Sondern wir sind mit Jesus unterwegs. An der Arbeit, in der Familie, in der Freizeit. Wir sind mit Jesus unterwegs. Und wir sind seine Lehrlinge. Nicht wie in der Schule, wo nur die besten Jahrgänge dann wirklich in die beste Klasse kommen. Nein, Jesus hat auch eher Versager berufen. Einfache Menschen, normale Menschen. Menschen wie du und ich. Und Jesus hat sogar Zöllner eingeladen. Das waren die, die mit den Römern zusammengearbeitet haben, um die Steuern einzuziehen. Jesus hat auch die eingeladen, die weit weg von Gott waren. Und vielleicht denkst du, hey, ich bin wirklich weit weg von Gott. Ja, auch du bist eingeladen, ihm nachzufolgen. Welch eine schöne Einladung, das alte Leben hinter sich lassen und neu zu starten. Jesus sagt dann, glückselig. Einige Male sagt er glückselig. Das Wort selig, wer die Bibel offen hat, der sieht vielleicht, dass es nur ein E hat. Es kommt nicht von Seele, glückselig. Selig ist ein altdeutsches Wort, das meint hauptsächlich glücklich, freudig, fröhlich. Wir sagen manchmal, oder, wer es glaubt, der wird selig. Kommt aus der Bibel. Also wer glaubt, der wird glücklich. Heute sagen wir es eher zum Unglauben auszudrücken. Das kann ja nicht sein, wer es glaubt, wird selig. Aber es ist wirklich, wer es glaubt, wer glaubt an Jesus, der wird glücklich. Ich dachte als Kind, selig sein, das ist so etwas Trance-mäßiges, abgespacedes, irgendwo von einer anderen Welt. dachte ich immer, das bedeutet selig. Aber nein, es bedeutet einfach glücklich. Glücklich sein. Die neueren Übersetzungen, vielleicht habt ihr eine neue Übersetzung, die schreiben dann auch fröhlich oder glücklich. Glückselig. Es ist etwas, das auf das Hier und Jetzt abzieht. Wir sehen, es ist in der Gegenwart. Glückselig sind die Armen. Hier und jetzt können wir uns freuen. Nicht erst im Himmel. Jetzt können wir uns schon freuen. Ja, wir schauen in die Zukunft. Wir wissen, was die Zukunft bringt. Und darum freuen wir uns jetzt. Wir wissen, dass wir eines Tages mit Jesus sein dürfen. Aber wir wissen auch, Jesus ist jetzt schon mit uns. Also dürfen wir auch jetzt schon selig, schon fröhlich, glückselig sein. Es heißt, glückselig sind die Armen im Geist. Ich dachte immer, die Geistgefüllten, das sind die Fröhlichen. Es gibt hier verschiedene Ansätze und verschiedene Interpretationen. Die erste und am wenigsten überzeugendste, die legt Gewicht auf das Materielle. Glückselig sind die Armen, die wenig haben. Darum gibt es auch Bettlerorden, die leiten das hier ab. Je ärmer ich bin, desto mehr kann ich mich auf Gott konzentrieren, desto mehr kann ich glücklich sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir reich sein müssen, um glücklich zu sein. Aber ich würde auch nicht sagen, dass wir arm sein müssen, finanziell arm, um glücklich zu sein. Es wäre doch auch möglich, dass es hier über eine Armut oder eine Einfachheit spricht, eine Demut. Nicht überheblich sein. Wenn wir merken, dass Gottes Geist uns arm gemacht hat. Wir haben nichts mehr außer Gott. In ihm finden wir, was wir wirklich brauchen, was wirklich zählt. Der Heilige Geist zeigt uns auf, was wir wirklich brauchen und dass wir eigentlich arm sind. Das merken wir. Ich habe soeben in den News gelesen, dass man die amerikanische Staatsbürgerschaft für 5 Millionen Dollar kaufen kann. Ich weiß nicht, hat das jemand auch mitbekommen? Das kommt jetzt so. Für 5 Millionen kann man die Staatsbürgerschaft kaufen. Man kann sich nicht in Gottes Reich einkaufen. Aber es ist ein spannendes Bild. Wenn wir ins Reich Gottes kommen, dann kommen wir mit all unserem Gepäck, unserer Vergangenheit, unserer Finanzen, unserer Familie, unsere Erfahrungen. Wir bringen die zu Gott und sagen, jetzt nimm es du, ich habe nichts mehr. Ich bin jetzt arm im Geist. Und Gott sagt, ja, jetzt wirst du sehen, wie ich in dir wirken kann. Und da merken wir die wahre Freude, die nicht vom Materiellen kommt, die nicht von einer anderen Person abhängig ist oder einer Situation, sondern die auf dem beruht, was Gott noch machen will. Vers 4, glückselig die Trauernden. Die sind doch traurig. Wie können sie fröhlich sein? Man kann auch fröhlich sein, wenn man trauert, im Gewissen, dass es Trost gibt. Es ist schrecklich, wenn man trauert und weiß, es gibt keinen Trost. Aber wenn man trauert und weiß, es gibt Trost, dann ist das gut. Trauern tut gut. Christen dürfen und sollen trauern. Wir dürfen Schwäche und Emotionen zeigen. Wir dürfen auch wissen, eben, es gibt Trost. Wir haben den Tröster, den Heiligen Geist in uns. Ich frage mich manchmal, wie Gott mich tröstet. Es gibt Momente, da bin ich traurig und dann spüre ich, wie Gott mich tröstet, aber ich kann es nicht erklären. Ich merke, wie meine Traurigkeit weggeht und ich frage mich, wie das geschehen ist. Und ich kann es mir nicht anders erklären, als dass der Heilige Geist in mir gewirkt hat. Und der Trost, das Trauern tut einem gut. Weinen kann gut tun. Und dann merken wir, wie Gott wirkt, gerade im Trauern und uns wieder in eine Fröhlichkeit bringt, die wir auch in der Trauer wissen dürfen. Bei Jesus kannst du immer glücklich sein, auch wenn du trauerst. Und ein Aspekt hier noch, wir sollen trauern über die Sünde, die wir haben in unserem Leben. Aber wir sollen fröhlich sein über die Gewissheit, dass uns Gott vergibt. Ist das nicht schön? Wir können trauern über die Fehler, die wir machen, und wir können uns freuen, dass Vergebung da ist. Vers 5, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Die Sanftmütigen, die Gesonnenen, die Ruhigen, die Liebevollen, die Geduldigen, die Weitsichtigen. Alles Charaktereigenschaften, die schwierig sind zu haben. Aber ich finde es spannend, die Sanftmütigen erben das Land. Okay, und hier spricht, das Bild ist, bekommen das Land. Oder? Und wenn wir an Land denken, dann denken wir an Krieg. Das Land, das muss man einnehmen. Und Jesus sagt, nein, es sind genau die Sanftmütigen, die dieses Land erhalten. Genau, denn sie, genau, sind Kinder Gottes. Ja, und auch wenn es ein Erbe gibt in Familien, wenn jemand stirbt, da kämpfen dann die Kinder um das Erbe. Und es ist ein Kampf, wenn man etwas erben möchte. Und Gott sagt, nein, es sind die Sanftmütigen. Und wir haben da zwei Beispiele in der Bibel. Wir haben den Petrus, ein ganz wichtiger Jünger. Der war bereit zu kämpfen für Jesus. Er hat sogar einem das Ohr abgehauen. Der war bereit. Und dann lesen wir den Petrusbrief viele Jahre später. Und wir lesen von diesem Hirten, der voller Liebe sich seiner Herde gibt. Es ist nicht mehr vom Kampf die Rede, vom Einnehmen, vom Zerstören, sondern es ist die Rede vom Aushalten, vom Abwarten. Wir sehen eine Veränderung in Petrus. Wir sehen auch eine Veränderung in Johannes. Auch er war ein Jünger. Und als da mal ein Dorf nicht Jesus zuhören möchte, da sagt er doch, komm, wir zerstören es einfach, schicke vom Himmel die Zerstörung, sagt er zu Jesus. Und dann viele Jahre später schreibt er die Johannesbriefe und er schreibt von der Gnade und von der Liebe Jesus. Wir sehen die Sanftmütigen, sie erben das Reich Gottes. Und Jesus ist unser Vorbild. Jesus war demütig. Jesus war sanftmütig. Jesus war der Tröster. Und Jesus war auch oder ist auch gerecht. Vers 6. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Wir können glücklich sein, denn es gibt Gerechtigkeit. Nicht immer sehen wir sie jetzt auf Erden, aber wir können jetzt schon glücklich sein, denn wir wissen, Gerechtigkeit wird es geben. Und diese Gerechtigkeit, die werden wir erfahren, die werden wir nicht wir machen. Wenn wir Gerechtigkeit machen, dann sieht es meist nach Zorn und Hass und Rache aus. Und hier steht, nein, seid glücklich, ihr werdet Gerechtigkeit erfahren, erhalten. Vers 7, die Barmherzigen, auch Jesus war barmherzig, die Barmherzigen, sie können glücklich sein, denn sie werden Barmherzigkeit widerfahren, erfahren. Die Gnade Gottes, die dürfen wir erfahren. Zu wissen, uns ist vergeben. So, wie können wir nun Vers 6 und 7 vereinen? Gnade auf einer Seite und Gerechtigkeit auf der anderen. Geht beides? Ist das möglich? Und ja, es ist möglich in Jesus. Jesus ist gestorben für alle Fehler und Übertretungen. Nicht für seine, für unsere. Fehler und unsere Übertretungen. Gerechtigkeit wurde vollzogen. Und weil Gerechtigkeit vollzogen wurde, kann er Gnade offerieren. Vergebung und ewiges Leben. Das ist ein Angebot, das Jesus dir macht. Vergebung und ewiges Leben. Wie könnte nun Gnade und Gerechtigkeit bei uns im Alltag aussehen? wie sollen wir das leben? Ich glaube, wir müssen uns für Gerechtigkeit einsetzen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe eines Jesus-Nachfolgers. Und wir wollen auch, dass unser Staat gerecht ist. Wir sollen aber auch, wenn jemand Reue zeigt, Gnade und Vergebung walten lassen. Wir schließen nicht die Augen vor Ungerechtigkeit. Wir weisen auf Ungerechtigkeit hin und geben dann die Möglichkeit, Reue und Veränderung zu zeigen. Christen sind leider oft bekannt für den ersten Teil. Wir zeigen auf, was nicht stimmt. Das und das ist nicht gut. Aber wir sollten auch den zweiten Teil zeigen, dass Vergebung möglich ist. Ganz wichtig, Vergebung ist möglich. Vers 8, glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die reinen Herzen sind. Ich glaube, niemand von uns ist reinen Herzens und jeder weiß das selber von sich selbst am besten, dass er nicht reinen Herzens ist. Und ich habe mich gefragt, gibt es schlechtere oder bessere Menschen? Und ich bin der Überzeugung, ja, es gibt bessere und schlechtere Menschen. Aber ich bin ganz überzeugt, dass es keine reinen Menschen gibt. Menschen, die nur gut sind. Ich bin überzeugt, dass niemand gut genug ist. Und das ist natürlich keine gute Nachricht. Aber die gute Nachricht, die haben wir. Und die heißt, du kannst dich freuen, du musst nicht verzagen. Denn Gott möchte dir ein reines Herz geben. Hier und jetzt, wir dürfen das erfahren mit der Wiedergeburt, einer neuen Geburt, einer geistlichen Geburt, dürfen wir diese Freude erfahren, dass wir ein neues Herz bekommen haben. Und wir können voller Freude in die Zukunft schauen, denn eines Tages können wir nicht mal mehr sündigen. Also wir erleben es jetzt schon und es wird dann immer mehr. Vers 9, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Jünger setzen sich für Frieden ein, in zwischenmenschlichen Personen, Frieden mit Gott und auch Frieden zwischen den Staaten. Aber nicht nur ein politischer Frieden, sondern es ist ein Gottesfrieden, ein Shalom, eine vollkommene Harmonie, ein bereicherndes Miteinander, sich helfen und sich wohlwollen, das ist Gottes Frieden. Nicht nur, ich greife dich nicht an und du greifst mich nicht an, sondern es ist ein sich helfen und sich wohlwollen, ein bereicherndes Miteinander, eine vollkommene Harmonie. Und die finden wir in Jesus. Verse 10 bis 12, die gehen noch mal ein bisschen, ich sage jetzt mal tiefer. Glücklich können wir uns schätzen, wenn wir trotz guter Taten schlecht behandelt werden. Gott sieht es nämlich, Gott schätzt es. Leiden für einen guten Zweck ist es wert. Wir sehen hier ein kulturelles Gedankengut, wenn man leidet, kann man nicht glücklich sein. Stimmt nicht. Man kann leiden, wenn man das Gute tut und auch glücklich sein. Im selben Moment. Und wir lesen hier, von Lohn, wenn ihr habt einen großen Lohn. Es ist nicht etwas Monetäres, es hat keinen Lohnauszug, sondern unser Lohn ist Gott, Gottes Gegenwart, hier auf Erden und dann im Himmel. Ich tue nicht das Gute, um eine Entlöhnung zu erhalten, sondern weil Gott gut ist. Ich tue nicht das Gute, weil Gott mich segnen soll, sondern weil Gott in mir ist und ich bei Gott sein will. Wir merken, es ist eine Beziehung, es ist kein Arbeitsvertrag, den wir mit Gott haben, sondern es ist eine persönliche Beziehung. Ich habe mich erinnert, als ich klein war, da wollte ich immer in den McDonald's gehen, aber nicht wegen dem Essen, sondern da war eine Nintendo GameCube. Also ich ging an einen Ort, aber ich wollte gar nicht das haben, was der Ort eigentlich gab. Und dasselbe ist ein bisschen so mit Gott. Wieso gehen wir zu Gott? Möchten wir einfach nur gesegnet werden und ein bisschen Glück haben? Oder gehen wir zu Gott in seine Gegenwart und werden glückselig? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich finde es auch spannend, wenn wir hier Himmel lesen, dann braucht Matthäus den Begriff Himmel, um nicht von Gott zu schreiben, weil das Matthäus-Evangelium war prinzipiell an die Juden gerichtet. Und die Juden schrieben nicht den Namen Gottes, weil sie ihn eben nicht falsch schreiben wollten oder nicht falsch gebrauchen wollten. So schreibt Matthäus vom Himmel. Und wenn wir im Lukas-Evangelium schauen, da lesen wir oft vom Reich Gottes. Und Matthäus schreibt vom Reich der Himmel. Und wir merken da Himmel und Gott, oder wir könnten fast Himmel mit Gott ersetzen hier. Und wir merken, dass unser Lohn bei Gott ist, in Gott. Also er ist unser Lohn, nicht der Himmel an sich. Also wenn es hier steht, dann müssen wir weniger an einen Ort denken, sondern mehr an eine Person. Weniger, was Gott uns gibt, sondern wer Gott ist. Und ich habe mich gefragt, was gibt es Besseres, als Gott selbst zu erhalten? Was könnte Gott uns geben, das besser ist als Gott? Gibt es nicht. Und er hat sich uns selbst hingegeben. Wir lesen es in der Bibel. In Jesus ist er auf die Erde gekommen. Das Beste, was Gott hat, ist er selbst. Und er hat sich hingegeben. Er ist ans Kreuz gegangen. Er ist für unsere Sünden gestorben. Und er ist auferstanden. Und das dürfen wir erhalten. Und darum dürfen wir so fröhlich sein. Jesus nachfolgen erfüllt uns mit Freude hier auf Erden. Und diese Freude, die wird immer größer. Und es wird ein Freudenfest sein, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Ja, im Himmel, aber eben der Himmel ist nicht so wichtig. Es ist mehr seine Gegenwart, die zählt. Haben wir einfach Glück gehabt? Ich glaube, es geht hier nicht um Zufall. Und Gott verschenkt nicht Geschenke wie Mr. Beast auf seinen YouTube-Videos einfach so zufällig. Sondern es ist eine Einladung. Gott ist uns entgegengekommen. Und er möchte dich und mich einladen, dieses Entgegenkommen von ihm anzunehmen und ihm dann nachzufolgen. Und es geschieht dann, dass Gottes Reich hier auf Erden kommt. Und eines Tages werden wir in sein Reich ganz eintreten. Ich habe noch eine extra Seligpreisung. Wir haben schon den Psalm 1 gelesen, das ist übrigens auch eine Seligpreisung. Das ist ein literarischer Stil, diese Seligpreisungen. Und wir haben eine andere Seligpreisung aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 11, Vers 28, da sagt Jesus, glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Das ist eine Seligpreisung, die uns vielleicht nicht so gefällt. In unserer Gesellschaft wollen wir so frei wie möglich sein, um glücklich zu sein. Ich glaube aber, die wahre Freiheit, die bekommen wir nur in Gott, in der Vergebung, die wir bei ihm erhalten. Das ist die wahre Freiheit und das ist die wahre Freude. Also sein Gott hören und befolgen, erfahren. Und ich denke auch, wenn wir dann handeln, so wie wir es in Psalm 1 gelesen haben, dann merken wir, wie Gottes Worte zu uns Sinn ergeben. Wir merken, wie seine Führung nicht nur Regeln sind, sondern Leitung. Wie die Bibel nicht einfach nur ein Regelwerk ist, sondern ein Weisheitsbuch. Das erfahren wir, wenn wir ihm nachfolgen. Und nachfolgen nicht im Begriff Follower, einfach ein Like machen, sondern nachfolgen und nachahmen. Ich schaue gern Kochvideos, Rezepte online. Und ich schaue die dann und manchmal sage ich mir, ja, jetzt muss ich aber auch kochen, ich kann doch einfach nicht nur schauen. Und wenn ich dann koche, merke ich, dass es gar nicht so einfach ist. aber ich bin viel glücklicher, wenn ich gekocht habe, als wenn ich nur einfach das Video geschaut habe. Ja. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn wir dann machen, dann merken wir, wie schön es ist, Gott, Jesus nachzufolgen und auch zu machen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte dich fragen, wenn du in dieser neugierigen Menge bist, die Jesus da auf der Bergpredigt am Zuhören ist, und du möchtest sehen, wie ein Leben mit Gott funktioniert und ob es wirklich Freude bringt, ich möchte dich einladen, probier es aus. Fang an, Jesus nachzufolgen und du wirst sehen, dass diese Freude kommt. Es ist eine Einladung, das auszuprobieren, diese Einladung von Jesus anzunehmen. Nicht einfach nur in den Gottesdienst sitzen und zuzuhören, sondern geh in diese Beziehung mit Jesus ein und du wirst dann spüren, wie die Freude kommt. Bist du hingegen schon ein Jünger und lange unterwegs mit Jesus, da kann es sein, dass die Freude ein bisschen weniger wird. Das geschieht. Es geschieht in meinem Leben. Ich nehme an, es geschieht auch in deinem Leben. Ich möchte dich einladen, wähle eine Seligpreisung aus und lege sie Gott neu hin. Und sag Gott, in dieser Seligpreisung, da habe ich mich ins Zentrum gestellt und ich spüre die Freude nicht mehr. Komm du wieder ins Zentrum und lass mich deine Freude spüren. Also lege einen Bereich von diesen Seligpreisungen ganz neu Jesus hin und lass ihn wirken. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du auf die Erde gekommen bist. Und danke, dass du uns mit Freude erfüllst. Danke, dass wir bei dir Freude wieder auftanken können. Danke, dass du unser Bestes willst, Tag ein, Tag aus. Danke, dass du dich um uns sorgst. Und ich bitte dich, für jeden Einzelnen hier, dass wir unser Leben dir hingeben, eine Beziehung der Nachfolge und des Nachahmens leben dürfen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen hier, dass du diese Person liebst und beschenken möchtest. Danke, Jesus. Amen.